Wenn ich als künftiger Arbeitgeber in Frage kommen will, dann muss ich auf Social Media sein, weil ich sonst in der Lebenswirklichkeit dieser Generation überhaupt nicht mehr vorkomme.
Herzlich willkommen bei Scharf und Sinnig. Entscheidendes für Entscheider mit Jörg Schleburg und Dr. Simon Mamero.
In der heutigen Episode geht es um die öffentliche Kommunikation. Einer, der jahrelang nichts anderes und zwar mit großer Wirkung gemacht hat, ist bei uns zu Gast. Kai Diekmann, Ex-Bild-Chefredakteur, erfolgreicher Unternehmer und Autor. Lieber Kai Diekmann, warum ist es für Unternehmenslenker eine Überlebensfrage, sich auf Social Media zu behaupten? Wir werden es herausfinden, jetzt und hier bei Scharf und Sinnig. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode, zu einer besonderen Episode Scharf und Sinnig. Simon, alles gut bei dir?
Ja, bei mir ist alles super. Hallo Jörg.
Du, ich würde einfach gerne, weil ich mich so sehr auf dieses Gespräch freue, direkt reinstarten und unseren Gast mal vorstellen. Uns gegenüber sitzt eine Persönlichkeit, die über Jahre hinweg die deutsche Medienlandschaft maßgeblich mitgeprägt hat, Kai Diekmann. Die meisten werden ihn als langjährigen Chefredakteur der Bild-Zeitung kennen, wo er die Grenzen des Journalismus neu gezogen und die öffentliche Debatte in Deutschland mitgestaltet hat. Unter seiner Führung hat die Bild nicht nur politische Diskurse beeinflusst, sondern auch die Art und Weise, wie Nachrichten präsentiert und konsumiert werden. Kai Diekmann hat den Medienwandel im Journalismus geprägt wie kein zweiter. Doch sein Werdegang beschränkt sich nicht nur auf seine Zeit bei Bild. Nach seiner Karriere im Journalismus hat er unter anderem ein beachtenswertes Buch namens Ich war Bild geschrieben und die Kommunikationsagentur Story Machine mitgegründet. Es ist uns eine große Freude. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Kai Diekmann.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung heute.
Herr Diekmann, habe ich mit der Vorstellung alle wesentlichen Aspekte erfasst oder gibt es noch etwas Bedeutendes, das ich vielleicht noch nicht erwähnt habe?
Das Allerwichtigste ist, dass ich Vater von 4 Kindern bin. Das ist eine Leistung.
Oh, sorry. Ja, ja. Ja, das ist tatsächlich so. Korrekt, korrekt. Ich hatte mal kurz überlegt, Sie in der Vorstellung als den einst mächtigsten Mann Deutschlands zu bezeichnen. Schließlich war Ihr Einfluss auf Meinungen und Denkweisen der Deutschen unübertroffen, würde ich fast sagen. Oder liege ich hier falsch?
Ich fürchte, das hat weniger mit Macht zu tun als mit Verantwortung. Verantwortung dafür nämlich, dass man natürlich mit der Bild-Zeitung die lauteste Trompete auf der Bühne ist und dann auch immer bedenken muss, welche Folgen hat meine Veröffentlichung. Es ist ein großer Unterschied, ob der gleiche Sachverhalt in der FAZ steht oder bei uns in großen Lettern auf der Seite 1. Und diese Macht war natürlich eine geliehene Macht. Das war schlicht und ergreifend die 12 Millionen Leser, die die Zeitung so laut und so groß gemacht haben, wie sie das als Marke heute immer noch ist. Nicht mehr ausschließlich auf Papier, sondern natürlich auch vor allem digital. Mhm.
Aber wie geht man mit so einer Verantwortung, mit so einer Macht um? Es scheint ja fast schon übermenschlich irgendwie zu sein.
Zum Glück ist man ja bei Bild nicht als Chefredakteur auf sich alleine gestellt, sondern ist umgeben von einem großartigen Team. Und wie gut dieses Team ist, sehen Sie daran, dass ja etliche meiner Stellvertreter nach Bild eigene Chefredaktionen übernommen haben. Ob das die Südwestpresse in Ulm ist, ob es alle Zeitungen des Westens der WAZ-Gruppe in Nordrhein-Westfalen sind, ob es die Deutsche Presseagentur ist. Überall sitzen Kollegen heute an der Spitze als Chefredakteure, die irgendwann mal zusammen mit mir Bild gemacht haben. Und da wird leidenschaftlich gestritten, da wird leidenschaftlich diskutiert und da versucht man dann einen gemeinsamen Weg zu finden. Am Ende ist richtig, hält der Chefredakteur bei Bild den Kopf hin und der Chefredakteur von Bild ist natürlich auch das Gesicht der Zeitung.
Ja. Also ich sage mal, vor allem Sie waren es damals, meine ich. Also ich glaube, so ein starkes Gesicht gab es vermutlich danach nicht mehr.
Das vermag ich nicht zu beurteilen, aber wenn Sie 16 Jahre lang an der Spitze einer Zeitung wie Bild stehen, dann bleibt es gar nicht aus, dass Sie die Zeitung prägen und die Zeitung auch Sie prägt.
Sie haben in der Vergangenheit viele Interviews mit bedeutenden Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Kultur geführt. Das Interview mit Donald Trump war vermutlich eines der speziellsten. Also weil es ungeschliffen war, es war provokativ, tausendfach zitiert. Ich habe es im Buch gelesen, ich fand es unheimlich interessant, aber würden Sie vielleicht nochmal drauf eingehen und erzählen, was dieses Interview, wie es überhaupt dazu kam und was es so einzigartig und so erfolgreich gemacht hat?
Also allein die Anbahnung dieses Interviews war schon speziell. Wenn man üblicherweise sich um ein Interview mit einem ausländischen Staats- oder Regierungschef bemüht, dann dauert das mitunter nicht nur Monate, das kann Jahre dauern. Für mein erstes Interview mit George W. Bush habe ich insgesamt 6 Jahre gebraucht. Von dem ersten Brief, den ich geschrieben habe, bis ich dann schließlich im Weißen Haus im Oval Office stand. Bei Donald Trump hatte ich mich im Laufe des Jahres bemüht um ein Interview, als er noch Kandidat war, und habe seinerzeit eine Antwort von Ivanka bekommen, dass sie sehr bedauern, dafür leider keine Zeit zu haben. Das habe ich dann auch anschließend nicht weiter verfolgt, weil ich ja auch wusste, dass ich den Springer Verlag verlassen wollte und verlassen würde. Und in den Tagen des Abschieds habe ich dann eine SMS bekommen. Nur eine SMS: We've got President Trump for you. Freitag, 13. Januar, 12.30 Uhr, Trump Tower. Sonst
von wem kam die?
Nichts. Das werde ich nicht enthüllen, von wem die kam. Sonst nichts. Aber ich hatte allen Grund, dem Absender zu trauen. Aber es war schon sehr ungewöhnlich, weil in den folgenden 2 Wochen gab es keinerlei weiteren Absprachen. Ich habe dann meine Zeit bei Springer nochmal um 4 Wochen verlängert, weil ich das unbedingt noch mitnehmen wollte. Bin dann nach New York mit meinem Fotografen geflogen und bin aber davon ausgegangen, dass das nicht stattfindet. Und war dann sehr überrascht, als ich am Morgen des angedachten Termins tatsächlich auf der Leitung im Hotelzimmer über das Hoteltelefon einen Anruf bekam. Ich dachte zuerst, okay, jetzt kommt die Absage, ist alles nur ein Scherz. Aber dann war es der Secret Service, der lediglich die Passnummern meines Fotografen und von mir haben wollte, damit wir an den Checkpoints auf dem Weg zum Trump Tower keine Probleme haben. Da wusste ich, es findet statt, und es war tatsächlich eines der dann auch ungewöhnlichsten Gespräche, die ich hier geführt habe. Niemand hat den Präsidenten dabei unterstützt. Da war kein Stab. Wir sind da in den Trump Tower gefahren, standen vor seiner Sekretärin, dann auch schon bei ihm im Büro, einem Büro, was komplett überfüllt war. Also ich habe selten einen so unaufgeräumten Schreibtisch gesehen. Aber ein Donald Trump, der anders als von mir erwartet nicht übel gelaunt war, nicht mutmutig. Er hatte in der Woche gerade das erste Mal sich in einer Pressekonferenz mit einem CNN-Korrespondenten gefetzt, sondern der sich alle Zeit der Welt nahm, der keine Frage unbeantwortet gelassen hat und der vor allem eine Schlagzeile nach der anderen rausgehauen hat. Und wenn man weiß, wie mühsam das üblicherweise ist, in solchen Interviews dem Gegenüber auch nur irgendetwas ansatzweise aus der Nase zu ziehen, der kann ermessen, was das für ein Geschenk gewesen ist. Und das war der Unverstellte, das war the real Donald Trump. Es gab auch keine Fragen nach Abschluss des Gesprächs, wie das nun mit dem Interview und dem Manuskript weitergeht, sondern das konnten wir benutzen. Und wir haben uns dann seinerzeit dazu entschieden zu sagen, das ist so wichtig, das ist der erste große zusammenhängende O-Ton auch im Hinblick auf Deutschland, auf das Verhältnis, auf das künftige Verhältnis zu Deutschland. Das müssen wir, wenn es irgendwie geht, in ganzer Gänze, in ganzem Umfang sogar noch publizieren.
Das macht ihn ja fast ein bisschen sympathisch. Also den Eindruck hatte ich auch im Buch. Also kaum vorstellbar, dass das beim Donald Trump irgendwie hervorgerufen werden kann. Aber war es so, dass es eigentlich ein angenehmer, also fast sympathischer Gesprächspartner war?
Die Begegnung habe ich als angenehm in Erinnerung. Es ist ja auch nicht immer alles schwarz und weiß. Nicht alles, was von Donald Trump kommt, ist nur deshalb falsch, weil es von Donald Trump kommt. Es gibt ja auch viele Punkte, da muss man ihm sachlich einfach zustimmen, wenn er sich darüber beklagt hat, dass das 2%-Ziel von vielen Ländern oder Partnern in der NATO nicht erreicht wird. Wenn er sich beklagt hat über die Autozölle, die die EU gegen Importe aus Amerika erhebt, und die Autozölle gibt es umgekehrt in dieser Form eben nicht, dann hat er auch ja ganz viele richtige Punkte gehabt. Wenn wir uns mal die Bilanz seiner Amtszeit angucken, war ja auch nicht alles nur schlecht. Also gerade in der Außenpolitik die berühmten Abraham Accords, das heißt der Friedensschluss von Israel mit Ländern wie Bahrain, den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Marokko, das ist etwas, was auf der Habenseite der Präsidentschaft von Donald Trump steht. Die Tatsache, dass ich ihn dort als nicht unsympathisch empfunden habe, dass er im Gegenteil charmant gewesen ist, ändert nichts an der tatsächlichen Gefährlichkeit von Donald Trump für die Demokratie in den USA und für die Stabilität in der Welt überhaupt.
Jetzt haben Sie gesagt, er hat ja so wahnsinnig viele Schlagzeilen geliefert. Wahrscheinlich, weil die Aussagen auch so provokant waren einfach, oder?
Weil sie ungeschliffen waren, weil er kein Berufspolitiker ist, weil er so spricht, wie es ihm in dem Moment gefällt, weil er auch ein geübter Demagoge ist, weil er natürlich polemisiert, deswegen polarisiert er ja auch, und es niemanden gegeben hat, der ihn entweder gezügelt hätte oder anschließend dafür gesorgt hätte, dass es in der zu veröffentlichenden Fassung dann entsprechend geglättet ist, sondern das war Donald Trump im O-Ton und das hat ja auch den Wert dieses Interviews ausgemacht. Deswegen hat es ja auch zu Recht dann danach wirklich weltweit Schlagzeilen gemacht. Ganz egal, ob das Seite 1 in New York Times, der Washington Post oder Doppelseiten in großen deutschen Zeitungen wie der Süddeutschen gewesen sind, die sich dann intensivst mit der Analyse dieses Gesprächs beschäftigt haben.
Welche Lehren können Politiker oder Wirtschaftsgrößen aus dem Interview ziehen? Also ist es so, vielleicht, wenn ich das noch so ein bisschen untermauern darf, kriegst du zwei Kommunikationsstile mit. Der eine ist eben, um Lautstärke zu erzeugen, provokativ zu sein, Tacheles zu reden, siehe vielleicht Merz, Aiwanger, Söder, um ein paar Beispiele zu nennen. Oder diesen Political Correctness Ansatz, also lieber gar nichts sagen, als was Falsches zu sagen.
Das kommt immer ganz drauf an, was man erreichen will mit seiner Kommunikation. Donald Trump möchte ja provozieren, er möchte ja polarisieren. Das ist ja sein Kommunikationstrick, dass er immer noch etwas draufsetzt, mit dem man nicht rechnet. Damit natürlich dann auch von anderen Dingen wiederum ablenkt. Also er hat es ja geschafft, mit seiner Twitter-Kommunikation tatsächlich auch die Schlagzeilen in den klassischen Medien zu dominieren. Das war ja überhaupt, muss man erstmal sagen, eine unglaublich beeindruckende Kommunikationsstrategie, ob einem das nun im Ergebnis gefällt oder nicht, zu sagen, mir ist völlig egal, was die größte Zeitung des Landes, die New York Times, oder der größte Fernsehsender des Landes, CNN, links und rechts über mich berichten oder nicht über mich berichten. Am Anfang haben die großen Medien ja die Kandidatur Donald Trumps überhaupt nicht ernst genommen. Ich spreche direkt mit meinem Publikum und tue das über Twitter. Am Ende seiner Amtszeit hatte Donald Trump 83 Millionen Follower auf Twitter. Das ist mehr als CNN und New York Times gemeinsam auf dem gleichen Kanal zu diesem Zeitpunkt hatten. Und das zeigt, was für ein Kommunikationstalent Donald Trump ist, weil es ihm wirklich gelungen ist, eben nicht nur direkt sein Publikum anzusprechen, sondern auch noch die klassischen Medien zu zwingen, seine Botschaften von seinem Kanal aus 1:1 zu übernehmen.
Das führt mich mal zu einer Frage. Und zwar gibt es ja im Prinzip so diese Theorie, normalerweise eine Dreigewaltenteilung oder Comedy-Medien als die vierte Gewalt. Wie würden Sie jetzt den Zustand der aktuellen vierten Gewalt quasi so betrachten? Kommt die quasi unter den neuen Umständen, also auch Twitter, alles, was da jetzt so ein bisschen aus der Hand läuft, kann man sagen, was nicht mehr, naja, nicht mehr direkt gelenkt werden kann. Wie sehen Sie den Zustand?
Also zunächst einmal lenke ich ja auch Kommunikation in den klassischen Medien nicht. Also die Vorstellung, dass da irgendjemand sitzt und gibt Parolen aus, ne, was heute zu schreiben ist, das ist unsinnig. Es gibt manchmal einen Mainstream, es gibt manchmal, finde ich, einen unangenehmen Mainstream, besonders in den öffentlich-rechtlichen Medien. Den kann man aber erklären. Umgekehrt dürfen wir nicht vergessen, leben wir eigentlich in Deutschland in einem Medienparadies. Es gibt kein anderes Land auf der ganzen Welt, wo es so viele Zeitschriften und Zeitungen am Kiosk gibt wie bei uns. Und wenn ich hier selbst meine Heimatstadt Bielefeld nehme oder Potsdam oder meine zweite Heimat oben an der Ostsee, überall, wo ich dort bin, gibt es noch tatsächlich zwei gedruckte Regionalzeitungen auf Papier. In Amerika gibt es ganze Großstädte, Millionenstädte, in denen keine einzige Zeitung mehr erscheint. Also insofern sind wir tatsächlich ein Stück weit im Paradies. Ich würde mir wünschen, dass es weniger Mainstream gibt, dass wir eine noch größere Vielfalt sehen, dass ich also nicht ausweichen muss auf die Neue Zürcher oder auf die Weltwoche in der Schweiz, um dann auch mal eine abweichende Meinung zu lesen. Ich finde jemand, der großer Freigeist und ein Freidenker ist, ist Gabor Steingart mit seinem Morning Briefing. Das heißt, es gibt jetzt auch in der oder in der Medienwelt von heute natürlich auch neue Medien, die es vor 10 Jahren in dieser Form so noch nicht gab, die den journalistischen Auftrag, nämlich hinter den Vorhang zu schauen, den Fehler zu suchen, unbequeme Fragen zu stellen und gegen den Strich zu bürsten, ganz hervorragend erfüllen.
Würden Sie auch Wirtschaftsgrößen dazu raten, mehr Haltung oder mehr Meinung zu äußern?
Auch da kommt es immer drauf an, was ist eigentlich mein Kommunikationszweck? Warum möchte ich kommunizieren? Mit wem möchte ich kommunizieren? Wen möchte ich erreichen? Und warum tue ich das? Also ich sage mal ein Beispiel. Wenn Sie der CEO eines großen Automobilkonzerns sind und das Gefühl haben, Sie müssen diesen Konzern auf links drehen, weil sich die Geschäftsmodelle einfach erledigt haben und mittelfristig auslaufen, weil es eben keinen Sinn mehr macht, Blech zu biegen und Verbrenner zu bauen, sondern die Wertschöpfung künftig ganz woanders stattfindet. Wir aber in der Automobilindustrie haben, die auf eine über 100-jährige erfolgreiche Tradition zurückschaut, dann glaube ich, ist es zunächst einmal wichtig, als Konzernchef nicht zwingend potenzielle Kunden zu erreichen um sie über Produkte oder Dienstleistungen zu informieren, sondern die eigenen Mitarbeiter zu erreichen und die von der notwendigen Transformation zu überzeugen. Das habe ich ja am eigenen Leib erlebt, wie schwierig das war, nachdem ich aus dem Silicon Valley, in dem ich ja einem Jahr gewesen bin, zurückgekehrt bin und mir völlig klar war, wenn die Medienmarke Bild eine Zukunft haben soll, dann müssen wir uns ganz, ganz, ganz schnell digitalisieren, weil das Thema Papier wird sich irgendwann erledigt haben. Und da muss man sagen, wenn man das richtig macht, bietet Social Media natürlich großartige Chancen. In der Vergangenheit war ich immer dazu gezwungen, dass mir irgendein Medium die Gelegenheit gibt, mein Publikum zu erreichen, dass ich dort die Gelegenheit zum Interview bekomme, dass es einen Bericht über mich gibt oder wie auch immer. Aber das war die einzige Chance, tatsächlich eine Vielzahl von Menschen, meine Stakeholder zu erreichen. Ganz egal, ob ich ein Unternehmer bin und es um Produkte und Dienstleistungen geht oder ich ein Politiker bin und potenzielle Wähler überzeugen und erreichen will, einen Showstar, der eine neue Show hat oder ein Buch geschrieben hat. In der Welt von Social Media kann eben jeder sein eigenes Medium sein, wenn er es kann, und an den klassischen Medien vorbei direkt mit dem Publikum kommunizieren. Das ist für viele klassische Medien natürlich auch eine Riesenherausforderung, dass sie da heute nicht mehr gebraucht werden. Und natürlich ist es für einen Verein wie Bayern München angenehmer, mit sich selbst die Interviews nach dem Verkorksen-Spiel zu führen, als sich den Fragen von Bild und Co. zu stellen. Das hat natürlich die Situation für die klassischen Medien sehr verändert. In einer Welt übrigens, in der sich jeder selber inszenieren kann, selber seine eigene Geschichte erzählt, ist natürlich eigentlich die Notwendigkeit von unabhängigem Journalismus gewachsen. Einem Journalismus, der nämlich genau diese Inszenierung überprüft. Das Problem ist, dass viele klassischen Medien es leider noch nicht geschafft haben, in dieser digitalen Welt ein entsprechendes Geschäftsmodell zu finden. Also die Frage zu beantworten, wie verdienen wir denn mit unabhängigem, gutem Journalismus auch noch Geld, um diesen Journalismus finanzieren zu können?
Ich fand den Punkt ganz interessant, weil das strugglen ja viele Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell ändern, vielleicht die Kultur, Unternehmenskultur ändern müssen, wie Veränderung bei ihnen stattgefunden hat. Also das eine war Social Media. Was glauben Sie, wie groß war da der Einfluss von Social Media auf die eigenen Mitarbeitenden?
Also natürlich musste ich meine Kollegen auch ermuntern, auf diese Kanäle zu gehen. Ich habe das selber vorgemacht. Ich bin selber auf Twitter gegangen und habe mir dort auch den ein oder anderen Shitstorm eingefangen. Auch das war wichtig, den Kollegen vorzumachen. Man kann das überleben. Ne? Man probiert dort Dinge aus und dann geht auch manches schief, aber man lernt es, sich dort richtig zu verhalten und sich richtig zu bewegen. Wir mussten ja verstehen, dass in der neuen Welt unsere potenziellen Kunden eben nicht mehr morgens zum Kiosk eilen, sondern ihre Informationen auf den digitalen Geräten finden. Ja. Wir reden inzwischen über fast zwei Generationen, die ihre Informationen ausschließlich über Social Media beziehen. Was dort ihnen im Feed begegnet, das ist für sie relevant. Was ihnen dort nicht begegnet, das ist für sie nicht relevant. Deshalb war es wichtig, dass wir mit unseren Marken auch auf diesen Plattformen und in diesen Plattformen vertreten gewesen sind und vertreten sind. Ganz nebenbei haben wir damit natürlich auch unser potenzielles Publikum dramatisch vergrößert. In der guten alten Welt war es für einen Abiturienten wie mich üblich, dass der erste wirkliche Kontakt mit Bild stattfand, wenn man bei der Bundeswehr war, als Lehrling mit 16 auf dem Bau. Heute erreichen wir über Snapchat, Instagram und TikTok im Zweifelsfall 10- und 11-Jährige oder erreicht Bild 10- und 11-Jährige mit der Berichterstattung zum Beispiel über Sport.
Sie haben einen ganz wichtigen Punkt meines Erachtens angeführt und das geht ja diese Richtung Shitstorm und so weiter. Das ist ja tatsächlich auch für viele, die in diesem Bereich sind, die neu da sind oder sich versuchen aufzubauen, ein Riesenthema, dass man quasi mit direktem Feedback, nenne ich das mal freundlich, auch leben muss, was da kommen kann, wenn man es dann so nennen kann. Nun ist es ja so, ich sage glaube ich nicht zu viel, wenn man sagen muss, für sowohl mit der Marke als auch mit dem Namen standen sie für einige Personen in einer bestimmten Zeit als fast schon als Hasspersonen da. Ja. Also das ist so erst Ziel. Ich sag mal nur Parole, ich bin selbst Kreuzberger und kenne das quasi haut dem Springer auf die Finger, ist ja schon Jahrzehnte alt und das geht natürlich auf Bild nochmal massiv obendrauf. Und daher die Frage natürlich, wie kommt man damit klar, was macht das persönlich mit einem?
Also zunächst einmal verrate ich Ihnen sicherlich kein Geheimnis. Also ich sage, wenn Sie Bild-Chefredakteur sind oder werden wollen, dann dürfen Sie nicht die Vorstellung haben, ich bin der beliebteste Journalist Deutschlands. Ne, ganz, ganz, ganz sicher nicht, weil das will die Zeitung ja. Schlagzeilen heißen auch deshalb Schlagzeilen, weil sie von den Betroffenen mitunter als Schläge empfunden werden. Die Zeitung will provozieren, die Zeitung will polarisieren, sie tritt Leuten mit Anlauf auf die Zehen. das ist gewollt und dann darf man sich nicht beklagen, wenn man umgekehrt natürlich auch Gegenstand von Kritik ist. Sie hat immer gesagt, wer austeilt, der muss auch einstecken können und darf kein Glaskinn haben. Das heißt, sie brauchen schlicht und ergreifend eine gewisse Resilienz. Die brauchen sie aber nicht nur in der digitalen Welt als Bildchefredakteur, die brauchen sie auch ganz konkret in der analogen Welt, weil mitunter Mitbürger ihren Ärger oder ihren vermeintlichen Ärger direkt an ihnen auslassen. Ich finde, man kann damit lernen, umzugehen, auch in der digitalen Welt. Man muss dann eben auch lernen, wie reagiert man da drauf. Ne? Also don't feed the trolls. Ne? Also nicht noch Öl ins Feuer kippen, nicht noch versuchen, noch einen draufzusetzen, sich zu verteidigen. Und da gibt es einfach bestimmte Techniken, die kann man lernen. Umgekehrt ist es war für mich Twitter ein großartiges Krisenkommunikationstool. Also ist ja, Bild ist ja Dauerkrise. Ne? Und wenn Sie 36 verschiedene Ausgaben haben, dann kriegen Sie halt nicht mit, was in Aachen Süd auf Seite 36 passiert. Und da hat dann irgendjemand Unsinn gemacht, aber das sieht halt aus, als sei es, da kommt keiner auf die Idee der Kritiker zu sagen, das war Bild Aachen Süd, sondern die Bild-Zeitung. Und dann ist das in der Vergangenheit halt den üblichen Weg gegangen. Da gab es dann eine kleine Berichterstattung zu und dann gab es dann irgendwann die Fragen an die Konzernkommunikation. Ich habe immer gesagt, das ist dann die DPA-Realität. Und die ist schwierig, wenn die Konzernkommunikation dann gewundene Statements rausgeben muss. Und ich habe zum Beispiel Social Media, vor allem Twitter, dazu genutzt, solche Krisen rechtzeitig abzuräumen. Also mich entweder auf Twitter wortreich zu entschuldigen, in den Angriff überzugehen oder irgendeinem Kollegen ein paar Scheinohrfeigen zu geben. Und wenn es dann irgendwelche Anfragen gab, konnten wir immer darauf verweisen, ist das schon lange geregelt, haben wir schon lange zu gesprochen, ist vorbei. Und man sorgt so dafür, dass also viele Themen, die sonst eine andere formale Form nehmen, rechtzeitig abgeräumt werden können.
Das heißt doch aber auch, dass der Bedarf an Agilität massiv gestiegen ist, im Gegensatz zu früher zur Planbarkeit, oder? Das, kann man das so sagen?
Ja, natürlich. Also das war ja für uns eine der großen Herausforderungen. Als mir klar wurde, wenn wir Bild nicht digitalisieren, dann werden andere den Raum, den digitalen Raum, den wir frei lassen, besetzen und wir werden überflüssig. Da hatten wir natürlich das Problem, dass Bild zu dem Zeitpunkt hoch profitabel war. Und ich auch gesehen habe, wie viele Medien in Amerika die Entscheidung getroffen haben, wie wir stellen unsere Inhalt kostenlos im Netz zur Verfügung. Wir wollen ja Geld verdienen. Wir lutschen Print aus bis zum letzten Tag. Das war ein Fehler. Und das ist eben halt das Problem von Branchen. Dazu gehört auch die Automobilbranche. Wenn sie ein jahrzehntelanges, erfolgreiches Geschäftsmodell mit sich rumschleppen, dass sie in der digitalen Welt ein Stück weit abschneiden müssen. Das heißt, wir haben dann dafür gesorgt, dass das digitale Angebot umfangreicher wird, dass es leichter erreichbar ist, dass es viel inhaltlich spannender ist als das, was ich am Ende auf Zeitungspapier leisten kann. Das hat dazu geführt, dass die Auflage gewollt überproportional zurückgegangen ist. Ich mich aber alle 4 Wochen von den Mediendiensten habe prügeln lassen müssen, weil die Auflage so schnell zurückgeht. Im Ergebnis hat die Marke Bild, würde ich sagen, so gut wie keine andere Medienmarke in Deutschland den Medienwandel in die Digitalisierung geschafft. Die Marke Bild erreicht heute viel mehr Menschen, als sie zu ihren besten Zeiten auf Papier je erreicht hat. Die Marke Bild hat, glaube ich, heute 600.000 oder 700.000 Abonnenten. Eine Marke und ist damit die größte Abo-Marke Deutschlands. Eine Marke, die keinerlei Abonnementstradition hat, sondern immer nur im Einzelverkauf vertrieben wurde. 99,5% Einzelverkauf. Das heißt, diesen digitalen Wandel, den haben wir geschafft und mussten dafür natürlich komplett neue Strukturen schaffen. Also mir wäre es am liebsten gewesen, hätten irgendwo auf der grünen Wiese neu angefangen. Das ging aber nicht mit dem erfolgreichen Geschäftsmodell. Dieses Projekt bei uns, der Transformation, trug damals den Namen Tempelhof. Warum Tempelhof? Weil ich wäre wahnsinnig gerne mit der Redaktion aus dem Turm mit seinen Hierarchien in Kreuzberg ausgezogen und in Tempelhof eingezogen, um eben mich dort horizontal und nicht vertikal ausbreiten zu können. Das haben wir leider nicht geschafft. In den guten alten Zeiten, als das Bild nur auf Papier gab, da hatte ich einen ganz einfachen Führungsgrundsatz. Und der lautete: In meiner Redaktion darf jeder machen, was ich will. Das funktioniert in der digitalen Welt natürlich überhaupt nicht. In der analogen Welt, da waren wir Kontrollettis, da saßen wir am Balken, so heißt das Zentrum der Redaktion, saß ich mit meinen Stellvertretern wie in König Arthurs Tafelrunde und da wurde alles, jede BU, mehrfach kontrolliert. Das geht in der digitalen Welt nicht, wo ich in Echtzeit reagieren muss und wo ich mir ja auch von Mitarbeitern ihre Tweets nicht vorlegen lassen kann. Und insofern ändert sich dort auch die Aufgabe des Chefredakteurs. Der Chefredakteur ist nicht mehr der Oberkontrolletti über die Inhalte, sondern der muss dafür sorgen, dass an den richtigen Stellen die richtigen Leute sitzen, denen er vertraut, dass sie verantwortungsvoll in ihrer jeweiligen Position auf der jeweiligen Plattform die Marke Bild vertreten.
Diese Episode präsentiert Ihnen die Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Datenintelligenz, punktgenaue Analysen, individuelle Kulturentwicklungsprozesse und kluge Kampagnen. Das lässt Sie verlässlich planen und als Arbeitgeber strahlen.
Muss der Chefredakteur mehr Leadership-Qualitäten haben oder mehr inhaltliche, faktische, journalistische Qualitäten dann?
Ich glaube, dass es sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass ein Chefredakteur über Leadership-Qualitäten verfügt und gleichzeitig aber auch immer wieder in der Lage ist, seiner Redaktion Dinge vorzumachen. Also, ich war mit Sicherheit nicht der beste Schreiber meiner Redaktion. Ich war mit Sicherheit nicht der beste Schlagzeilenmacher in meiner Redaktion. Das ist aber überhaupt nicht notwendig. Ich musste aber dafür sorgen, dass ich immer die besten Schreiber und die besten Schlagzeilenmacher mir im Team hatte. Das ist die Aufgabe, die der Chefredakteur hat. Und der Chefredakteur muss eine Vision davon entwickeln. Er muss eine Vorstellung davon haben, von seiner Zeitung, von seinem Produkt, von dem er glaubt, dass es erfolgreich ist. Mir war immer ganz wichtig, dass wir nicht im Mainstream stecken geblieben sind, sondern dass wir immer wieder Dinge machen, mit denen wir die Leser überraschen, die ganz besonders sind, die sich sonst keiner zutraut. Und ich habe das immer genannt, wir müssen nach den Sternen greifen. Und wenn man das tut, dann greift man ganz, ganz, ganz oft ins Leere. Aber dann geht es darum, eben die Qualität und das Durchhaltevermögen zu zeigen, nicht aufzugeben und es immer wieder zu versuchen. Und dann hält man regelmäßig einen solchen Stern auch in der Hand. Und ein solcher Stern war natürlich beispielsweise das Interview mit Donald Trump. Aber auch viele andere Interviews, sei es mit Assad in Damaskus oder mit Wladimir Putin in Moskau oder in Sotschi.
Ein Stern in der Hand halten Sie, jetzt kommt ein Übergang zur Story Machine, ja auch mit Ihrer Unternehmensgründung. Das hat ja unglaublich gut funktioniert. Das ist eine Wachstumsgeschichte, die es selten so gibt, so von außen beobachtet. Ich glaube mittlerweile um die 100 Mitarbeiter.
Ja, wir haben uns aber auch schon wieder reduziert, weil man lernt ja auch, ich bin ja ein junger Unternehmer, also im Sinne von, wie lang bist du Unternehmer? Und wir haben immer mehr gemacht und wir haben auch an den Rändern dann ausgefranst und sind immer stärker gewachsen. Und bis ich irgendwann mal gesagt habe, ey, eigentlich kommen wir doch eigentlich von ganz woanders her. Der Kern dessen, was wir machen wollten, und das ist, jetzt bin ich wieder bei Donald Trump, ist zu sagen, das, was Donald Trump seinerzeit mit Twitter gemacht hat, ist in nutshell unser Geschäftsmodell. Also wir unterstützen Unternehmen dabei, wenn es darum geht, ihre Existenz oder ihren CEO auf Social Media zu präsentieren. Weil das ist für heute für Unternehmen eine Überlebensfrage. Es ist kein nice have, sondern wenn ich heute als Unternehmen Dienstleistung, Produkte, was am allerwichtigsten ist aus meiner Sicht, als künftiger Arbeitgeber in Frage kommen will, na, das ist vor dem Hintergrund unserer Demografie, die eben eine ganz falsche ist, anders als in den USA. Wenn ich als künftiger Arbeitgeber in Frage kommen will, dann muss ich auf Social Media sein, weil ich sonst in der Lebenswirklichkeit dieser Generation überhaupt nicht mehr vorkomme. Das heißt, die virtuelle Welt dieses Publikums ist für sie eigentlich die reale Welt. Und was sie dort nicht ersehen, was sie dort nicht erleben, das vermissen sie auch nicht. Das suchen sie nicht. Da hat sich etwas komplett diametral geändert. Und Unternehmen dabei zu unterstützen, weil es ja auf Social Media nicht darum geht, irgendwelche fiktiven Geschichten zu erzählen, Marketing aus Zeit und Raum zu machen, sondern sehr konkret zu erzählen. Was ist mein Unternehmen? Wofür stehen wir? Wie ist unsere Unternehmenskultur? Es geht also darum, reale, echte Geschichten zu erzählen. Wer kann das besser als Journalisten, wie es gelernt haben? Und deswegen gab es diese Idee, einen großen Newsroom zu bauen, aus dem heraus wir sozusagen wie Ghostwriter, wie Ghostposter, wäre richtiger, arbeiten und wie gesagt, CEOs und Unternehmen dabei unterstützen, sich entsprechend auf Social Media zu präsentieren.
Also liegt darin der Kern des Erfolgs, dass Sie einen Newsroom, also dass es Journalisten sind, die die Geschichten schreiben. Was Social Media Agenturen gab es ja schon 20.000 zu dem Zeitpunkt.
Ja, ich glaube aber tatsächlich, dass Journalisten dort einen anderen Zugang haben. Die gucken sich und das ist ehrlicherweise in der Praxis ist dann so wie ein Redenschreiber eines Ministers oder eines Bundeskanzlers. Also man sitzt tatsächlich zusammen. Man hat Redaktionssitzungen, man schaut sich an, was sind denn die Termine der kommenden Woche? Was sind die Termine eines CEOs? Was sind die Außentermine? Welche Wellen kommen dort, die man nutzen kann, um die eigene Botschaft zu reiten? Und welche Wellen sind so gefährlich, dass man möglicherweise drunter wegtauchen muss? Mit welchen Themen möchte ich wahrgenommen werden? Und es geht ja nicht um irgendeine Reichweite und einfach dort zu sein, sondern zu sagen, ich habe ja auch eine Botschaft, die ich transportieren will. Und insofern ist das tatsächlich richtige redaktionelle Arbeit.
Wie kann ich mir jetzt Ihre Rolle bei Story Machine vorstellen? Sitzen Sie tatsächlich in den oft unglamourösen Besprechungsräumen mittelständischer Unternehmen und versuchen, die Unternehmenslenker von der Social-Media-Strategie zu überzeugen und gehen dann am Ende frustriert wieder raus, weil doch alles beim Alten bleibt?
Also zunächst einmal versuchen wir immer oder erleben unsere Kunden uns meist zuerst bei uns in den Räumlichkeiten in Berlin. Und die sind alles andere als unspektakulär. Wir sitzen nämlich in einem ehemaligen Varieté-Theater aus den 1920er Jahren des letzten Jahrhunderts.
Oh, okay.
Und jeder, der einmal dort gewesen ist, sagt, wow, meine Güte, das ist ja großartig. Ja. Und das sind tatsächlich Räumlichkeiten, wie es sie sonst in dieser Nutzung überhaupt nicht gibt. Nein, wir haben den Vor- und den Nachteil, dass wir gar nicht so häufig irgendwo pitchen müssen, sondern dass wir angesprochen werden, weil Leute ein Thema haben, weil Leute Unterstützung suchen und ich, weil ich ja auch viel unterwegs bin, viel Vorträge halte, dann häufig der Erste bin, der angesprochen wird. Ich aber auch häufig bei Mandaten dabei bin. Also üblicherweise reden wir ja nicht über unsere Kunden, weil auch der Redenschreiber von Angela Merkel stellt sich ja nicht anschließend hin und sagt, hey, die tolle Rede in Harvard, die habe ich eigentlich geschrieben. Sondern da ist man Dienstleister. Es kommt aber immer wieder vor, dass natürlich Kunden über uns reden. Und das hat beispielsweise Herbert Diess getan, der CEO von VW, den wir lange betreut haben. Und das waren Redaktionssitzungen, an denen ich immer persönlich teilgenommen habe, weil es ja sicherlich, weil es mir auch Spaß gemacht hat und weil ich es großartig finde und weil es eine tolle Herausforderung ist. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum ich mich an dieser Stelle nochmal neu erfinden wollte, um eben auch die andere Seite kennenzulernen. Und das, was man verstanden hat an Kommunikation, so viele Jahre, waren 16 Jahre an der Spitze vom Bild, über 30 Jahre, also über 3 Jahrzehnte bei Springer, dass dann in dieser neuen Welt, in der die Kommunikation technisch zum Teil einfacher, ja, aber insgesamt viel, viel, viel komplizierter geworden ist. Also reicht eben nicht mehr aus, so wie vor 50 Jahren, da musste ich nur in der Tagesschau sein als Politiker. Dann war alles erledigt. Heute muss ich genau überlegen, was sind denn die Bühnen, auf die ich will? Was sind denn die Plattformen? Welches Publikum will ich denn ansprechen? Gleichzeitig wegen unserer falschen Demografie, weil es noch so viel von meiner Sorte gibt, muss ich auch die klassischen Medien im Blick behalten. Und kann ihn nicht völlig aussparen, weil es immer noch ganz, ganz, ganz viele gibt, die gerne ihr Interview auch im Handelsblatt sehen möchten und dort lesen möchten.
Was macht eine gute Story aus?
Es ist ganz einfach. Ich muss das Gefühl haben, ich will sie weitererzählen. Das ist der berühmte Küchenzuruf. Und das muss gelingen, eine Geschichte so zu erzählen, dass ich den Drang verspüre, sie weiter erzählen zu wollen, dann ist es eine gute Geschichte. Wenn sie ungewöhnlich ist, wenn sie im Zweifelsfall eine Lehre enthält, wenn sie eine Botschaft enthält, wenn sie mich möglicherweise auch zum Lachen oder wenigstens zum Lächeln zwingt, dann ist es eine gute Geschichte. Ich habe übrigens die Erfahrung gemacht, dass viele Unternehmen, Unternehmer ihre eigene gute Geschichte gar nicht mehr sehen. Und das ist für mich auch nicht so überraschend, weil ich kenne das auch. Also ich treffe noch heute immer wieder Leute, die mir erzählen, wissen Sie noch, ich habe Sie damals besucht bei Bild. Und ich weiß noch genau, es war der Tag und die Schlagzeile. Und Sie haben das gesagt und das gesagt. Ich habe natürlich keine Ahnung. Aber wenn Außenstehende in die Herzkammer von Bild gekommen sind, wir haben tatsächlich ja unsere Redaktionskonferenz geöffnet, off the records für Gäste, nahezu jeden Tag. Dann waren die immer unglaublich beeindruckt davon, wie schnell das ging, wie auf den Punkt das ging, wie offen dort geredet und gestritten wurde. Etwas, was wir selber überhaupt nicht mehr gesehen haben.
Ja, das ist auch unsere Erfahrung. Da muss man die Unternehmen oftmals wieder darauf hinweisen.
Das ist ja auch, warum ich sage, warum Journalisten da so geeignet sind. Weil ein Journalist kommt in so ein Unternehmen und sieht die Geschichten. Und sagt, das ist ja ein Wahnsinn hier, was ihr alles habt, was ihr macht. Und ja, nicht nur der CEO ist der Star, sondern ihr habt ja auch in euren Abteilungen noch 10 andere Stars. Ne? Also gerade wenn wir über, weiß ich nicht, Unternehmen, die in der Pharmaforschung, die ganzen Professoren, die dort sind und Unglaubliches leisten. Also die Ingenieure, die Motoren entwickeln, die Designer. Also das ist schon immer spannend, dann mit diesem Auftrag, ja, wie stellen wir uns da, wie erzählen wir unsere Geschichte, dann mit Kollegen in ein solches Unternehmen zu gehen.
Gibt es ein Unternehmen oder einen Unternehmenslenker, der das ganz besonders gut macht, dem man unbedingt folgen sollte?
Naja, also Herbert Diess hat das in seiner Zeit als VW-CEO echt klasse gemacht. Und er ist ja auch, glaube ich, Nummer 1 mit seinen Inhalten geworden als CEO eines DAX-Unternehmens. Der, das hat unglaublich Spaß mit ihm gemacht, weil er gestritten hat. Also wir haben uns auch für die Besenbinder gestritten, was richtig ist, was nicht richtig ist. Er war aber auch bereit zu verrückten Aktionen. Also ich weiß noch, wie Elon Musk seinerzeit mal, glaube ich, in Wolfsburg gelandet ist und Herbert Diess ihn abgeholt hat und sie dann eine Probefahrt gemacht haben in dem ID, also in dem elektrogetriebenen Fahrzeug von VW. Und wir natürlich hinten drin saßen mit einer Handykamera und wir anschließend diese Probefahrt dann auch auf sein LinkedIn-Profil gestellt haben. Elon Musk darauf reagiert hat, Satya Nadella hat dann reagiert. Also das hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Noch.
Das hat zu welchen klassischen Guerilla-Aktionen er auch bereit war und er auch eben begriffen hat, dass man eine Strategie braucht, dass man sich ausrichten muss an Themen, dass manches Thema vielleicht verführerisch ist, aber überhaupt nicht einzahlt auf das, womit ich als Unternehmenslenker wahrgenommen werden möchte. Wichtig ist grundsätzlich, und das finde ich, damit kommen wir zu der Frage, die du vorhin erwähnt hattest, müssen Unternehmensführer Haltung zeigen? Ja, vor allem müssen sie Gesicht zeigen. Weil das ist einfach eine Konstante in unserer biologischen Existenz. Wir sind ja nun mal alles analoge Wesen. Und der Mensch interessiert sich für nicht so sehr wie für andere Menschen. Und deswegen ist natürlich auch immer ein Account, ist ein Unternehmen, was ein klares Gesicht hat, jemanden, der führt, der für etwas steht, überzeugender, als wenn ich dort nur die Marke sehe.
Es gibt ja aus der Vergangenheit so zwei, sagen wir mal, Kommunikationsweisheiten. Da würde ich mich dafür interessieren, ob die noch stimmen aus deiner Perspektive. Und die erste wäre dieses Hauptsache Aufmerksamkeit, egal ob schlecht oder gut. Gilt das noch?
Das weiß ich nicht. Das glaube ich nicht, weil auch dort gilt natürlich, nützt es deinem Geschäft oder nützt es deinem Geschäft nicht. Mitunter gibt es ja auch Dinge, da möchte man gar nicht so unbedingt die Aufmerksamkeit, weil ich beispielsweise eine Regulierung verändere und gar nicht so die eine Aufmerksamkeit drauf habe, dass da gerade möglicherweise etwas passiert. Bei Politikern, glaube ich, noch immer ist es tatsächlich wichtig, also sag mal, wir reden dort ja auch wieder jetzt über die falsche Demografie, ne? Sag mal, ich bin der meiste Deutsche, ich bin Jahrgang 64, gibt von keinem Jahrgang so viele wie von uns, die wir rumlaufen. Und der Abgeordnete, der Politiker, der es immer noch in die Tagesschau schafft mit irgendeinem Remark, mit irgendeiner Aussage, der hat natürlich einen guten Lauf und das wird dann auch von seinen Wählern gutiert. Es kommt immer darauf an, warum will ich wahrgenommen werden.
Okay. Die zweite Frage wäre, man sagt im Prinzip gerade im Bereich so der Social Media Kommunikation oder neuen Kommunikation, wenn man das so neu ist, die ja nicht mehr so nennen will, an der Stelle, dass heute Authentizität wichtiger ist als jemals zuvor, weil es eh rauskommt.
Das halte ich für komplett richtig. Das ist auch das, was am Ende erfolgreich ist. Und das heißt aber, man muss nicht, dass man sich nicht trotzdem in seiner Social Media Kommunikation unterstützen lassen darf. Also natürlich hat er einen Gerhard Schröder, natürlich hat einen Helmut Kohl, natürlich hat eine Angela Merkel einen Redenschreiber. Aber 85% sind im Zweifelsfall von ihnen selber gekommen und die letzten 15% ist das dann, was der Redenschreiber dort rausholt. Eine Rede von Gerhard Schröder muss halt wie Gerhard Schröder klingen. Ne, dann ist ein Redenschreiber gut und darf nicht wie Helmut Kohl oder wie Angela Merkel klingen. Das Gleiche ist auch im Bereich der Musikproduzenten. Eine Taylor Swift ist im Zweifelsfall super für 85%, aber die entscheidenden 15%, die sie dann zu dem Mega-Mega-Superstar machen, ist im Zweifelsfall der Musikproduzent, der dort sitzt und sie teast und etwas aus ihr rausholt und dafür sorgt, dass am Ende auch die Mischung stimmt. Und sowohl eine Taylor Swift als auch eine Angela Merkel sind überaus authentisch, auch in ihrer Außendarstellung, in ihrer Außenwirkung. Deshalb sind sie so erfolgreich, weil sie eben nicht Mainstream von der Stange sind. Aber selbstverständlich dürfen sie sich in der Gestaltung dieser Authentizität unterstützen lassen von Leuten, die sich auskennen.
So, Herr Diekmann, jetzt wissen wir, wer Sie waren, was Sie gerade machen, aber wo geht's hin mit Ihnen? Was sind so die nächsten Schritte?
Ach, wenn ich das wüsste, ich habe in diesem Jahr einen ganz schrecklichen Geburtstag vor mir, der mich beschäftigt und mich hat immer eine gewisse Neugierde ausgezeichnet und ich möchte immer gerne neue Dinge ausprobieren. Das Buch hat mich jetzt 2 Jahre beschäftigt, da mache ich jetzt noch eine ganze Menge Lesungen, weil ich eigentlich aufhören wollte jetzt Weihnachten, aber die Nachfrage ist so da und da sind mitunter so spannende Formate, also da kommen dann auch Partner auf tolle Ideen. Also ich werde im Sommer eine Lesung machen im Bayerischen. Der Einladende macht dazu eine Weinbegleitung zu jedem Kapitel. Und wir haben also diskutiert, jetzt bei Putin, Kapitel ist nicht so überraschend, da schreibe ich ja selbst vom georgischen Wein, der auf dem Tisch steht. Aber wenn ich aus dem Wolf-Kapitel vorlese, was für ein Wein machen wir dann da? Und der ist auf eine großartige Idee gekommen, hat mich gefragt, aber der hat sich auch damals angerufen mit der Mailbox, da war er gerade auf dem Weg nach Kuwait. Der fliegt doch mit der Flugbereitschaft der Bundeswehr. Ich sage, ja, dann der fliegt mit der Flugbereitschaft der Bundeswehr. Wer macht das Catering für die Bundeswehr? Das macht die Lufthansa. Also hat er sich hingesetzt und recherchiert, welchen Wein die Lufthansa zu dem Zeitpunkt in der ersten Klasse im Angebot hatte. Das sind Dinge, da sage ich, hey, das ist spannend. Oder in meiner Geburtsstadt Ravensburg am Bodensee treffe ich jetzt erstmals auf einen Kollegen von der Taz, Peter Unfried, der mit mir dort über mein Buch diskutiert. Und solange es dort immer wieder neue Dinge gibt, wo ich sage, ist eine Herausforderung, das macht Spaß, solange mache ich mir keine Sorgen, dass ich mir hier langweilig werden könnte.
Warum machen Sie eigentlich keinen Podcast? Sie haben eine gute Stimme, Sie können wahnsinnig gut Geschichten erzählen, Sie haben ein bestimmt spannendes Netzwerk, spannende Kontakte. Ja. Das wäre doch großartig.
Ja, aber dann könnte ich ja keine Podcasts mehr mit Ihnen machen. Ne? Dann müsste ich die ja alle selber machen.
Richtig, dafür haben Sie sich aufgehoben. Richtig, ja.
Und ehrlicherweise ist das die viel größere Herausforderung. Und ich glaube einfach, dass ich auch wahrscheinlich das Durchhaltevermögen gar nicht hätte, das immer wieder mich hinzusetzen, mich entsprechend vorzubereiten. Das ist halt doch Arbeit. Und ich weiß, wie viel Arbeit Sie da jetzt reingesteckt haben. Ich war gerade letzte Woche am Tegernsee, weil ich dort einen Freund immer unterstütze, der dort eine große Konferenz macht für Unternehmer. Und das waren dann am Ende in 2 Tagen 6 Interviews auf der Bühne. Gregor Gysi, Wladimir Klitschko, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Da war ich am Ende nach diesen 48 Stunden komplett erledigt. Ja, klar. Und vielleicht, sage ich auch, in meinem 60. Lebensjahr darf ich es mir dann erlauben, nur noch daher zu labern und auf Ihre Fragen zu antworten, mir aber vorher dafür keine Gedanken machen zu müssen.
Sehr gut. Herr Dingmann, ganz lieben Dank. Es war ein großartiges Interview. Ich bin neugierig, was da noch alles von Ihnen kommt. Ich werde es verfolgen. Ganz lieben Dank, dass Sie heute unser Gast waren.
Ich bedanke mich für Ihre Geduld und Ihre Fragen und wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Vielen Dank Ihnen auch.
Diese Episode wurde Ihnen präsentiert von der Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Mehr über uns finden Sie unter www.vonvorteil.de.